herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Ich spreche heute mit Andreas Ette, er ist Soziologe und Migrationsforscher am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, über die Lage der Geflüchteten aus der Ukraine. Wir wissen, dass ja nun schon fast bald 3 Jahre der Krieg in der Ukraine andauert. Die Zeitungen haben zuletzt 1000 Tage Krieg gemeldet. Seit dem 24. Februar 2022. Schätzungsweise wurden 10 Millionen Menschen in der Ukraine dadurch zur Flucht gezwungen und viele von ihnen haben das Land auch verlassen. UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, spricht davon 6,5 Millionen Menschen, die ins Ausland geflüchtet sind und fast alle innerhalb Europas. Und weitere 3,7 Millionen sind innerhalb der Ukraine zur Flucht gezwungen worden. Das ist also jetzt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein neuer Rekord, eine neue Katastrophe für Europa. Das BIB hat die Geflüchteten, die in den ersten Monaten des Krieges dann nach Deutschland gekommen sind, befragt. In 2022, also das erste Mal. Und dieselben Personen wurden seitdem auch weiter befragt. Und jetzt hat die 4. Runde dieser Befragung stattgefunden. Andreas, was zeichnet denn diese Erhebung aus? Was ist das Besondere?
Ja, hallo Katja. Vielen Dank für die Einladung. Unsere Befragung zeichnet sich, glaube ich, im Wesentlichen durch 3 Aspekte aus. Also erstens ist die Befragung repräsentativ, wie wir in der Sozialforschung immer sagen. Das heißt, sie basiert auf einer Zufallsstichprobe von Ukrainerinnen und Ukrainern, die im Einwohnermelderegister in Deutschland gemeldet sind. Und das ist eine ganz zentrale Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt belastbare Aussagen mit den Daten treffen können. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, ist, dass wir die Befragung unter den Personen durchgeführt haben, die in den ersten Monaten des Krieges, also zwischen Februar und Juni 2022, nach Deutschland gekommen sind. Das waren ungefähr 800.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Und drittens, wir befragen eben immer die gleichen Personen. Und das ist aus unserer Sicht eine ganz zentrale Voraussetzung dafür, dass wir Veränderungen über die Zeit gut untersuchen können und gut beschreiben können. Und jetzt in der 4. Befragung, vielleicht noch ergänzend, die hat stattgefunden zwischen März und Juni diesen Jahres. Das heißt, zu dem Zeitpunkt lebten die Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach dem Kriegsbeginn nach Deutschland geflohen sind, ziemlich exakt eben 2 Jahre schon in Deutschland. Und es haben über 2.900 Personen an der Befragung teilgenommen. Auf der Grundlage können wir eben jetzt gute Aussagen darüber treffen, wie sich die Lebenssituation von diesen Menschen in den ersten 2 Jahren nach der Flucht entwickelt hat.
Ja, 2 Jahre in Deutschland. Man kann sich vorstellen, dass zu Beginn der Flucht viele der Menschen aus der Ukraine sicherlich die Hoffnung hatten, dass sie auch möglichst bald wieder zurückkehren können. Also dass der Krieg auf jeden Fall nicht so lange dauert, wie er jetzt schon andauert. Was waren dann damals Ihre Vorstellungen, als Sie nach Deutschland kamen und wie sieht es heute aus? Also darüber, wie lange Sie hier wohl bleiben müssten?
Das, was du beschreibst, können wir in unseren Befragungsdaten auch exakt so sehen. Also wir haben die ja im Sommer 2022 ein erstes Mal befragt und damals gab es ein gutes Drittel, die gesagt haben, sie wollen längerfristig in Deutschland bleiben, also entweder dauerhaft oder zumindest für mehrere Jahre. Und der Anteil ist bis zum Frühjahr diesen Jahres auf etwa 58%, also deutlich angestiegen. Teilweise liegt es an der Rückwanderung, die es in den letzten 2 Jahren schon gab. Also etwa jeder 5. Ukrainerin oder Ukrainer, die eben in den ersten Monaten des Krieges nach Deutschland gekommen sind, sind mittlerweile wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Aber auch wenn wir das berücksichtigen, dann sehen wir eben immer noch einen ganz deutlichen Anstieg von den Personen, die eben dauerhaft in Deutschland bleiben wollen. Immerhin 42% haben jetzt dieses Jahr im Frühjahr gesagt, dass sie auch für immer in Deutschland bleiben wollen. Das heißt, insgesamt sehen wir eben mit der steigenden Aufenthaltsdauer in Deutschland eine deutlich steigende Absicht, auch dauerhaft in Deutschland bleiben zu wollen. Aber was wir eben auch sehen, ist, dass über 20% sehr konstant über alle 4 Befragungen sagen, dass sie eben nach dem Kriegsende auf jeden Fall auch wieder in die Ukraine zurückkehren möchten. Und wir sehen auch über alle 4 Befragungen, dass ganz viele Menschen auch einfach völlig unsicher sind, was der weitere Verbleib in Deutschland oder die Rückkehr in die Ukraine anbelangt. Also es sind immer ungefähr 20%, die sagen, sie wissen das aktuell einfach noch nicht. Und das ist vor den aktuellen politischen Entwicklungen in den USA, in Europa bestimmt auch verständlich, da es nicht klarer wird, wie sich der Krieg aktuell weiterentwickelt. Aus unserer Sicht ist aber für die Frage der Rückkehr in die Ukraine oder die Absicht, eben in Deutschland bleiben zu wollen, auch die längerfristige Erwartung der Menschen von Relevanz. Also haben die Menschen das Vertrauen, langfristig wieder in Sicherheit in der Ukraine leben zu können? Viele Menschen wurden schließlich mit der Besetzung der Krim und des Donbass bereits im Jahr 2014 ein erstes Mal in der Ukraine vertrieben und jetzt mit der Invasion dann im Februar 2022 dann schon ein weiteres Mal. Also von daher diese längerfristige Erwartung, gibt es Stabilität in der Ukraine, ist für die Rückkehr davon großer Relevanz.
Also es hängt vom Kriegsgeschehen ab, aber dann, wenn wir jetzt mal ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken, auch nach dem Ende des Krieges, betrifft es den Wiederaufbau. Also dann sind ja auch große Teile, also gerade der Donbass, komplett verwüstet. Da haben die Menschen ja auch keine Perspektive, dahin zurückkehren zu können oder vielleicht zu wollen, oder?
Das stimmt. Das können wir in den Daten aber gar nicht so ganz genau sehen. Also die Unterschiede in der Absicht, zurückzukehren zwischen Menschen, die aus dem Osten der Ukraine, also da, wo jetzt aktuell die Front verläuft, oder dem Westen der Ukraine vor Kriegsbeginn gewohnt haben oder Menschen, die vor Kriegsbeginn in Kiew gewohnt haben, die sind gar nicht so groß. Das heißt, die Rückkehrabsicht bezieht sich dann eben auf die Ukraine insgesamt und möglicherweise dann eben auch auf eine Rückkehr, die nicht an den ursprünglichen Wohnort vor Kriegsbeginn mit einbezieht.
Gut, innerhalb der EU haben sich die ukrainischen Geflüchteten ziemlich ungleich verteilt. In Deutschland leben mit einigem Abstand die meisten. Hier hat UNHCR Anfang Oktober 1,2 Millionen Geflüchtete gezählt. Polen kommt dann an zweiter Stelle. Das sind knapp unter 1 Million Geflüchtete, die aufgenommen wurden. Dagegen haben zum Beispiel Griechenland oder Kroatien jeweils nur rund 30.000 Personen aufgenommen. Das sieht natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen anders aus, wenn man die Zahl der Geflüchteten ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzt. Dann hat Tschechien tatsächlich den höchsten Anteil, gefolgt von anderen Nachbarländern oder Ländern in der nahen Umgebung wie Estland, Polen eben auch wieder in diesem Ranking, Lettland und auch die Slowakei. Und Deutschland liegt dann auf Platz 9. Und im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung lebt der kleinste Anteil übrigens in Frankreich, Italien und Griechenland. Also so oder so gibt es eine ungleiche Verteilung. Woran liegt es? Gibt es denn innerhalb der EU Quoten, wie die Geflüchteten verteilt werden oder irgendeine Art von Hilfen auch, um diese ungleiche Verteilung dann auszugleichen?
Also in der Europäischen Union gibt es keine Quoten, was die Verteilung der Ukrainerinnen und Ukrainer, die Schutz suchen, in der Europäischen Union anbelangt. Das ist also anders geregelt, als das teilweise die Menschen betrifft, die in der Europäischen Union Asyl beantragen. Ganz allgemein gilt, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer bereits seit dem Jahr 2017 visafrei in die Europäische Union einreisen konnten. Das heißt, die konnten sich für 90 Tage auch ohne Aufenthaltstitel in der EU aufhalten. Und was dann nach Februar 2022 gekommen ist, ist, dass der Aufenthalt der Ukrainerinnen und Ukrainer über die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz von Geflüchteten geregelt wird. Und das ist eine europäische Richtlinie, die eben bestimmte Mindeststandards definiert und die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgesetzt werden. Also beispielsweise werden Mindeststandards zur Unterbringung und zur Wohnsituation definiert oder es werden Mindeststandards zur Arbeitsmarktpartizipation definiert, sodass Menschen, die unter die Richtlinie fallen und unter der Richtlinie Schutz finden, eben einen vollen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Sie macht Mindeststandards bei Sozialleistungen oder auch zum Bildungssystem. Die Umsetzung der Richtlinie, die unterscheidet sich zwischen den Mitgliedstaaten. Und man könnte dann erstmal denken, okay, das ist vielleicht eine Erklärung, warum die Ukrainerinnen oder Ukrainer in die einen Mitgliedstaaten eher und in die anderen weniger gezogen sind. Aus unserer Sicht ist das aber sicherlich nicht der entscheidende Faktor, weil die Richtlinie im März 2022 das erste Mal in Kraft getreten ist, wussten die Menschen noch gar nicht, was gibt es da eigentlich für einen unterschiedlichen Umgang in den einzelnen Mitgliedstaaten bezüglich ihrer Situation. Also von daher sind diese politischen Rahmenbedingungen, glaube ich, wenig entscheidend, um zu verstehen, wie es zu dieser ungleichen Verteilung in der EU kommt. Aus unserer Sicht viel wichtiger ist zum einen die räumliche Nähe. Das hast du in den Zahlen, die du zu den Ländern genannt hast, ja schon gezeigt. Also die unmittelbaren Nachbarstaaten, die haben meistens eine, gerade in Bezug auf ihre Bevölkerungsgröße, deutlich größeren Anteil von Ukrainerinnen und Ukrainern aufgenommen. Dann spielt die sprachliche Nähe ganz offensichtlich eine große Rolle und macht natürlich den Menschen auch eine Orientierung und ein Ankommen leichter. Und was wir dann aber ganz besonders sehen, ist, dass es eben auch klare Netzwerkeffekte gibt. Also man geht eben dorthin, wo man schon Leute, wo man schon Menschen vorher kannte. Und das ist ein selbstverstärkender Prozess, den wir in der Migrationsforschung häufig sehen. Das heißt, wo erstmal einzelne Personen dann hingegangen sind, die kennen natürlich dann auch wieder Personen und führen dann dazu, dass genau an die Orte dann wiederum neue Menschen aus der Ukraine zuziehen. Und wir haben diesen Netzwerkeffekt am Beispiel von Deutschland auch in den letzten Jahren untersucht und konnten eben sehr deutlich zeigen, dass gerade in den ersten Monaten des Krieges der Zuzug vor allem in die Landkreise und Städte erfolgte, wo eben schon vor Februar 2022 eine größere Zahl von Ukrainerinnen und Ukrainer lebte. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir in unserer ersten Befragung im Sommer 2022 die Menschen gefragt haben nach den Gründen, warum sie nach Deutschland gekommen sind. Und damals haben 60% und damit als wichtigsten Grund andere Familienangehörige und Freunde in Deutschland genannt. Und die Gründe Achtung der Menschenrechte oder auch das Wohlfahrtssystem in Deutschland wurden dann als zweiter und drittwichtigster Grund mit 29 bzw. 22% genannt, aber von daher wirklich schon weitaus weniger als einfach Menschen zu kennen. Das spricht eben auch für diesen Netzwerkeffekt.
Wir wissen ja, dass seit der Invasion in der Ukraine das Kriegsrecht gilt. Das bedeutet, dass wehrfähige Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen. Dieses Ausreiseverbot gilt aber nicht für bestimmte Männer, also zum Beispiel für alleinerziehende Väter, für auch Väter mit 3 oder mehr Kindern oder eben auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und ja, es gibt noch ein paar andere Ausnahmen, also zum Beispiel Studierende ausländischer Hochschulen oder Fahrer humanitärer Hilfstransporte und auch Personen, die den ständigen Wohnsitz im Ausland haben. Und natürlich gibt es ja auch Männer, die über die grüne Grenze gehen, obwohl es ein Ausreiseverbot gibt. Aber insgesamt könnte man jetzt ja annehmen, dass dieses Ausreiseverbot sich schon auch in der Zusammensetzung abbildet. Ist das auch so? Sieht man das da in dieser Zusammensetzung?
Ja, es ist genauso, wie du es beschrieben hast. Also die Generalmobilisierung in den ersten Kriegstagen 2022 hat dazu geführt, dass gerade in den ersten Monaten vor allem Frauen das Land verlassen haben. Und von unseren Befragten im Alter zwischen 18 und 70 Jahren sind ungefähr 80% Frauen. Bei den älteren und bei den jüngeren Personen, also über 70 und unter 18, da ist das Geschlechterverhältnis ein bisschen ausgeglichener. Also bei den unter 18-Jährigen sind es beispielsweise 49% Frauen nur. Also da sieht man, dass die Generalmobilisierung, die ab 18 gilt, wirklich der ganz entscheidende Grund ist. Und auch bei den über 70-Jährigen ist der Anteil von Männern etwas höher. Insgesamt über alle Altersgruppen hinweg war der Anteil von Frauen so mit ungefähr bei 2/3 in den ersten Monaten des Krieges. Und was wir dann im weiteren Kriegsverlauf gesehen haben, ist, dass der Anteil der Männer etwas gestiegen ist. Also wie gesagt, in den ersten Kriegsmonaten etwa 2/3 Frauen und heute sind etwa 60% aller Zuzüge aus der Ukraine Frauen. Also zu den Hintergründen dieser Veränderung im Geschlechterverhältnis wissen wir bisher relativ wenig. Was wir wissen ist, dass in den ersten Monaten des Krieges etwa 800.000 Menschen nach Deutschland gekommen sind, dass aber zwischen Sommer 2022 und diesem Jahres weitere 600.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland zugezogen sind, allerdings auch ungefähr 300.000 wieder fortgezogen sind. Und was wir aktuell machen, ist eben eine neue Stichprobe zu ziehen unter genau den Personen, die erst in den letzten 2 Jahren, also ab Sommer 2022 gekommen sind, um genau unter anderem eben auch diese Veränderungen im Geschlechterverhältnis besser verstehen zu können. Hier braucht es in Zukunft auf jeden Fall mehr Forschung und mit den Daten, die wir aktuell erheben, wollen wir dann da nächstes Jahr auch belastbare Aussagen treffen können.
Jetzt nochmal zur Ankunft in Deutschland. Du hattest ja gesagt, dass die Mehrzahl der Geflüchteten in den ersten Monaten gesagt hat, Sie haben Deutschland ausgewählt, weil Sie hier Familie oder Freunde hatten. Es gibt ja auch im persönlichen Bekanntenkreis die Beispiele. Ukrainer, die hier sind und noch Familie in der Ukraine haben, waren natürlich bestrebt, mit Beginn des Krieges diese Leute nachzuholen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, auch unterzukommen. Das ist ja dann Familie und Freunde einfach auch eine ganz wichtige Ressource, um überhaupt eine Unterkunft zu finden. Also hat sich das auch so gezeigt? Also sind die Geflüchteten vor allem zum Beispiel bei Familienangehörigen oder innerhalb ihrer Netzwerke untergekommen?
Das haben wir in unseren bisherigen 4 Befragungen auf jeden Fall gesehen. Andere Geflüchtete werden ja aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen, werden die generell in Geflüchtetenunterkünften untergebracht. Das spielte für die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade in den ersten Monaten eine vergleichsweise kleine Rolle. Befragt im Sommer 2022 haben damals nur 9% gesagt, dass sie in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete untergebracht waren. 74% wohnten eben in der privaten Unterkunft und viele von denen dann wiederum bei Familien, Freunden oder Bekannten. Und der Anteil von Gemeinschaftsunterkünften, der war schon eben am Anfang sehr niedrig und ist dann von Befragung zu Befragung bis zum Frühjahr diesen Jahres weiter gesunken. Es gibt immer noch eine ganz kleine Gruppe in Gemeinschaftsunterkünften. Das spielt aber bezogen auf die Gesamtgruppe der in den ersten Monaten nach Deutschland gekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer eigentlich keine Rolle mehr.
Wie sieht es aus mit der Erwerbstätigkeit? Hat man als Geflüchteter aus der Ukraine hier die Möglichkeit zu arbeiten oder erstmal Deutsch zu lernen oder ist es verpflichtend, auch erst Deutsch zu lernen? Wie funktioniert das?
Ja, diese Richtlinie zum temporären Schutz der Europäischen Union, die den Aufenthalt der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland, aber auch in den anderen Mitgliedstaaten der EU regelt, die gibt eben vor, dass die unter die Richtlinie fallenden Menschen, also in dem Fall die Ukrainerinnen und Ukrainer, vollen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Trotzdem gibt es da deutliche Unterschiede, wie die verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union damit umgehen. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die folgen eher so einem Work-First-Ansatz. Also da steht die Integration in den Arbeitsmarkt, möglichst schnell Arbeit zu finden, am Anfang des Integrationsprozesses. Deutschland folgt einem anderen Weg. So aus der Erfahrung der Vergangenheit ist der deutsche Ansatz der Integrationspolitik gegenüber von Geflüchteten eher so ein Language-First-Ansatz. Also man soll erst die deutsche Sprache lernen, weil mit dem Erwerb der deutschen Sprache dann sowohl die Integration auf dem Arbeitsmarkt, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft deutlich besser funktioniert. Entsprechend haben in den Jahren 2022 und 2023 eben über 370.000 Ukrainer und Ukrainerinnen einen Integrationskurs in Deutschland dann auch begonnen. Das hatte aber auch zur Folge, dass da der Spracherwerb am Anfang, der Besuch der Integrationskurse am Anfang im Mittelpunkt stand, dass die Erwerbstätigenquote in Deutschland im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten, die eben eher so einem Work-First-Ansatz folgen, langsamer gestiegen ist. Aber sie ist in Deutschland eben über die ersten 2 Jahre, die wir in den Daten jetzt beobachten können, eben auch ganz kontinuierlich gestiegen. Lag im Frühjahr bei 30% und wir sehen auch, dass nach dem Frühjahr die Zahlen kontinuierlich offensichtlich weiter steigen. Also es gibt Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und da sieht man, dass die Rate von Personen, die von Monat zu Monat Arbeit in Deutschland finden, eben auch in den letzten Monaten deutlich höher war als beispielsweise noch im Jahr 2023. Was wir aber auch sehen, ist, dass es bei der Erwerbstätigenquote deutliche Unterschiede gibt, je nach der individuellen Familiensituation. Also während beispielsweise die Erwerbstätigenquote bei Müttern mit Kindern im Vorschulalter, also unter 6 Jahren, im Frühjahr diesen Jahres bei 22% liegt, ist die Erwerbstätigenquote von den Männern und auch bei denen jetzt mit Kindern in der Altersgruppe unter 6 Jahren bereits auf 46% gestiegen.
Also besteht Anlass ja auch für Optimismus, wie du diese Entwicklung jetzt beschrieben hast. Also ja, tatsächlich hatten wir in der öffentlichen Debatte häufig den Vergleich zu Polen, wo ein relativ großer Anteil der Geflüchteten arbeitet. Und es wurde immer die Frage gestellt, warum ist das in Deutschland nicht so? Das ist offensichtlich in Deutschland ein sprachbasierter, langfristiger Integrationsansatz. Darüber hinaus natürlich Polnisch und Ukrainisch sind sich deutlich ähnlicher und es gab auch früher schon viele Ukrainer, die in Polen gearbeitet hatten und also auch wussten, wie das geht und wohin sie sich da potenziell wenden können. Wenn man so diesen Länderansatz vergleicht, wie sinnvoll findest du das, dass man so eine Politik wie in Deutschland macht oder anders gefragt, Woher rührt dieser Ansatz, Spracherwerb so zu priorisieren?
Diese unterschiedlichen Ansätze in der Integrationspolitik zwischen den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die sind, glaube ich, im Wesentlichen auf so vergangene Erfahrungen in der Länder mit Schutzsuchenden zurückzuführen. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ist der schnelle Erwerb der deutschen Sprache von den Ukrainerinnen und Ukrainern natürlich schon sehr beeindruckend. Also wenn man sich anschaut, dass 2 Jahre nach Ankunft, jetzt im Frühjahr diesen Jahres, 64% angeben, dass sie mäßige oder meistens gute bis sehr gute Deutschkenntnisse mittlerweile erworben haben und 55% B1 als erreichtes Sprachniveau bescheinigt bekommen haben, also innerhalb dieses europäischen Referenzrahmens, dann zeigt das, glaube ich, wie erfolgreich diese Investition in den Spracherwerb durch die Integrationskurse insgesamt erstmal war. Weil vergleicht man das mit der Situation im Sommer 2022, damals gaben immerhin noch 80% oder über 80% an, dass sie gar keine oder sehr schlechte Deutschkenntnisse bisher eben haben. Also das zeigt, was in diesen nicht mal 2 Jahren passiert ist. Trotzdem sind die unterschiedlichen Ansätze zwischen den Mitgliedstaaten natürlich erstmal schwer vergleichbar. Wir haben gesehen, dass es gerade in den ersten Jahren eben deutliche Unterschiede dann bei der Arbeitsmarktintegration gibt, dass da Deutschland in den ersten Monaten auch deutlich niedrigere Erwerbstätigenquoten der Ukrainerinnen und Ukrainer aufgewiesen hat. Wir sehen aber eben mittlerweile auch, dass sich diese Lücke zwischen den Ländern ganz kontinuierlich schließt. Was der Vorteil ist von der Investition in bessere Sprachkenntnis, ist erstmal, dass es die Möglichkeit gibt, dadurch auch eine qualifikationsadäquatere Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Das heißt, eine Tätigkeit, die eher den eigenen Berufsqualifikationen entspricht, was eben langfristig das Humankapital und die mitgebrachten Qualifikationen und Bildung eben deutlich effektiver nutzt, als wenn die Person unterhalb ihres eigentlichen Qualifikationsniveaus tätig finden.
Ja, die Sprache des Gastlandes zu lernen, ist natürlich eines Teils eine Frage für den Alltag, aber dann insbesondere auch für gute Jobs. Wie wir wissen, Deutschland sucht Fachkräfte und da ergeben sich natürlich gerade für höher gebildete Personen auch viele neue Optionen, wenn sie denn Deutsch sprechen. Ich habe auch beispielsweise eine Bekannte, die ist Anfang 20, kommt aus Kiew und hat da einen Bachelor in internationaler Politik gemacht und spricht schon ziemlich gut Deutsch und plant jetzt noch in Deutschland ein Studium in International Business zu machen, aber auf Englisch. Neben der Sprache, will ich damit sagen, braucht man eben auch noch einen anerkannten Abschluss. Wie ist denn da die Lage? Also wie viele Leute schaffen es tatsächlich, wenn sie höher gebildet sind, auch Jobs in diesem Segment zu finden? Und wie relevant ist neben der Sprache auch der Abschluss?
Die Sprache ist natürlich erstmal sehr, sehr wichtig. Aber neben der Sprache gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Hürden auf dem deutschen Arbeitsmarkt oder um Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu bekommen. Ich habe vorhin schon mal die unterschiedlichen erwerbstätigen Quoten zwischen Männern und Frauen und zwischen Eltern mit und ohne minderjährigen Kindern genannt. Also das heißt, die Kinderbetreuung ist definitiv eine große Hürde. Eine andere Hürde, die besteht, sind die geringeren Chancen für ältere Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt. Also das heißt, wir sehen beispielsweise, dass im Frühjahr diesen Jahres Männer im Alter von 30 bis 35 Jahren schon etwa zu 50% erwerbstätig waren, aber Männer im Alter von 55 Jahren und älter mit knapp 20% eine wirklich deutlich niedrigere Erwerbstätigenquote mitgebracht haben. Das Beispiel von deiner Bekannten ist aber ziemlich repräsentativ für viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Ganz viele, etwa 70%, die in den ersten Kriegsmonaten nach Deutschland gekommen sind, weisen einen tertiären Bildungsabschluss, also meistens einen akademischen Bildungsabschluss, auf. Wir wissen, die Bildungsabschlüsse zwischen der Ukraine und Deutschland sind nicht direkt vergleichbar, aber wir sehen eben doch, dass die Person mit einem höheren, meist akademischen Bildungsabschluss deutlich erfolgreicher sind, dann auch in Deutschland eine Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Die Frage mit der Anerkennung der Abschlüsse ist aber auch eine ganz zentrale Hürde, die in Deutschland besteht. Man muss in Deutschland, wenn man in der Pflege oder auch in vielen handwerklichen Berufen arbeiten möchte, die ukrainischen Abschlüsse erstmal als gleichwertig anerkennen lassen. Und diese Anerkennungsverfahren dauern in Deutschland vergleichsweise lang und sind auch vergleichsweise kompliziert. Und durch einfachere Verfahren könnte man hier viele Ukrainerinnen und Ukrainer definitiv schneller in Arbeit bringen. Ja, für die Zukunft kann aber auch die Verwaltung hier einen wichtigen Beitrag leisten. Würde man frühzeitig Personal in den zuständigen Stellen aufstocken, dann könnten die Bearbeitungszeiten ebenfalls deutlich reduziert werden und damit kämen viele Geflüchtete deutlich schneller in Arbeit.
Ja, die Pflege, das Handwerk, Bildung und Erziehung, also die Bereiche, in denen wir tatsächlich Fachkräftemangel haben, zum Teil auch ziemlich gravierend, hast du genannt. Jetzt kommen aber die Geflüchteten ja nicht wegen des Bedarfs an Arbeitskräften. Also sie reagieren ja auch nicht auf Stellenanzeigen, die Unternehmen vielleicht herausgeben, wenn sie möglicherweise europaweit suchen. Passen denn die Qualifikationen jetzt speziell zu diesen Engpassbereichen in Deutschland?
Ja, ich glaube, entscheidend ist, was du am Anfang gesagt hast, die Ukrainerinnen und Ukrainer sind erstmal nach Deutschland gekommen, um Schutz vor dem Krieg zu suchen. Dennoch schaut man sich an, was sie vor der Flucht in der Ukraine auf dem Arbeitsmarkt für Berufe ausgeübt haben, dann sieht man, dass etwa 50% der Ukrainerinnen und Ukrainer in Berufen gearbeitet haben, wo es in Deutschland mindestens Hinweise dafür gibt, dass es da Personalengpässe gibt. Das heißt, die haben nicht nur durchschnittlich vergleichsweise hohen Bildungsabschluss, was ich vorhin schon erwähnt hatte, sondern die haben auch in Berufen gearbeitet, wo wir wissen, dass es unbesetzte offene Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt. Und das war nicht der Grund, für die Menschen nach Deutschland zu kommen, aber hier ein gutes Matching zu ermöglichen, dass man eben möglichst qualifikationsadäquat dann in Deutschland auch eine Arbeit findet, ist was, wovon die Ukrainerinnen und Ukrainer profitieren können, aber wo auch der deutsche Arbeitsmarkt dann eben unmittelbar profitiert.
Ja, absolut. Wie geht's weiter? Wann kommt die nächste Befragungsrunde?
Ja, wir sind seit Ende Oktober mit der 5. Befragungswelle im Feld. Wir hoffen dann im Frühjahr nächsten Jahres mit neuen Befunden zur aktuellen Situation eben Ende diesen Jahres ja wieder von dir eingeladen zu werden.
Unbedingt, auf jeden Fall. Ich bin schon sehr gespannt. Ganz, ganz lieben Dank, Andreas.
Sehr gerne.